10-mal in Folge, das haben weder Juve noch Olympique Lyon noch Real Madrid noch Vereine wie Liverpool, United oder Arsenal jemals geschafft. Das ist einmalig bei den Bayern.
Nein, also ich will dein Fanherz jetzt nicht komplett verletzen, aber so einmalig ist das eigentlich gar nicht. Da sind dann doch noch ein paar, sogar noch besser. Ludogorets Razgrad zum Beispiel, 11-mal in Folge Meister. Rosenborg Trondheim, die haben es 13-mal schon mal geschafft in Folge. Bate Borisov ebenfalls 13-mal. Die Lincoln Red Imps, die kommen von Gibraltar her, die wurden 14-mal in Folge Meister. Und Skonto Riga auch.
Okay, Malte, aber ich meinte den ernstzunehmenden Ligen. Sonst könnte man ja auch den BFC Dynamo zum Beispiel mit anführen. Die sind genauso wie die Bayern 10-mal in Folge DDR-Meister geworden. Aber denen waren ja auch die Schiris allesamt sehr wohlgesonnen.
Passt doch zu Bayern, oder? Ich sag nur, Pavard, erst Körper, dann Ball. Also bei Twitter haben sie gesagt, dass die Bayern schon mal wieder sehr freundlich von den Schiris bedacht wurden.
Ja, genauso wie bei den 31 deutschen Meisterschaften. Insgesamt 20 Pokalsiegen, 6 Champions League Siegen, 2 Weltpokalen und übrigens bei allen 52 Siegen gegen Borussia Dortmund. Also das müssen wir festhalten, nur bei den 25 Niederlagen gegen Dortmund. Da ging alles mit rechten Dingen zu. Aber kommen wir mal jetzt, wir wollen ja jetzt nicht diese Fake-Social-Media-News hier jetzt bei uns auch noch in Stand jetzt verbreiten. Bleiben wir lieber bei den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Ne?
Dann fangen wir doch passend zum Tagesstart gleich mal an mit einem Kaffeejubel.
Ach ja, ja, wir freuen uns und wir fragen uns, ist es wirklich alles so wunderbar, wie es bei den Bayern jetzt so dargestellt wird?
Ja, wir küren die Gewinner und Verlierer beim Ferrari-Debakel in Imola und auch den gefühlten Sieger Vettel.
Ja, und wir beantworten die Frage, ob Tyson Fury wirklich seine Karriere ungeschlagen beenden wird.
Guten Morgen damit zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages.
Na, wie immer überall, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns hören und unterstützt werden wir natürlich vom Sportinformationsdienst SED mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns beide natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und selbstverständlich diese Folge auch in Komplettheit dann hört.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Oh, das kann richtig Ärger geben für Anthony Modest. Sein Kaffeejubel vom Spiel gegen Bielefeld, das könnte Konsequenzen haben.
Modest hatte sein 17. Saisontor bejubelt, indem er sich eine Tüte schnappte, die er neben das Bielefelder Tor gelegt hatte. Dann holte er die Packung raus und das ist ein Kaffee, der von ihm produziert wird. Und hat den erstmal in die Kamera gezeigt und dann ins Publikum geworfen. Bei der Ehrenrunde nach Schlusspfiff verteilte er dann noch weitere Packungen.
Ja, und jetzt ermittelt der DFB-Kontrollausschuss. Sein Trainer Steffen Baumgart, der hatte schon sowas befürchtet, dass es da Ärger geben könnte. Der war selber auch nicht so sehr angetan von der Aktion.
Das ist immer ein dünnes Eisfußball. Und das, was du nicht werden darfst, ist, du darfst nicht überdrehen. Dann kriegst du meistens, so habe ich es immer kennengelernt, vor die Fresse. Bisschen hart ausgedrückt jetzt. Mehr würde ich dazu nicht sagen.
Baumgart und dem DFB schmeckt diese Kaffeeaktion also nicht so, Malte und dir?
Also es gibt so viel saudummen Jubel, ne? Also da gibt es welche, die rühren in der imaginären Kaffeetasse. Hallo Serge Gnabry. Da gibt es diesen Batman-Jubel von Aubameyang vor einigen Jahren. Der hatte da ja die Maske unterm Trikot. Ja, warum denn nicht mal so? Also er tut ja auch sogar noch was Gutes, hat er gesagt, der Anthony Modest. Bei Sky hat er das erzählt.
Mein Kaffee schmeckt, ne? Die Leute müssen das probieren. Ja, ganz ehrlich, ich vergiss nicht, wo ich herkomme und für mich, ich habe immer ein großes Herz und ich gebe gerne die Leute sehr gerne und habe ich heute ein bisschen verschenkt.
Ja, und dass er dann noch ein bisschen Publicity für das Gebräu kriegt, mein Gott, also ich finde, es sei ihm jetzt mal gegönnt. Ich fand das verhältnismäßig sogar kreativ, gelbe Karte wie für jeden ausufernden Jubel und weitermachen, oder was sagst du?
Also ich finde es gut, dass du eine humorvolle, positive Seite daran siehst. Also ich finde es nicht ganz so toll. Ne? Rewe hat die Brust freigemacht an diesem Spieltag für den Slogan Lebe nachhaltig. Und was macht Modest? Der wirbt eben nicht mit einem Lebensmittelkonzern, sondern für seinen eigenen Kaffee. Insgesamt ist die Aktion natürlich witzig. Sie ist bestimmt auch clever in mancherlei Hinsicht. Aber wo zieht man denn da die Linie? Ne? Ich meine, es gibt im Regelwerk steht, dass auf Unterwäsche nicht geworben werden darf. Also Spieler dürfen auch nicht auf Wunderwäsche oder sonst irgendwas machen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass er es schafft, dass er eine Kaffeepackung neben das Tor stellen kann. Also, dass da kein Schiedsrichter gesagt hat, was steht denn da eigentlich? Ja, also, das war jetzt nur eine Packung Kaffee, aber jetzt stellt der Nächste, der macht irgendwie Werbung für Vitamalz und stellt da ein Sixpack noch daneben. Also, wie weit geht das Ganze? Ach, ich würde sagen, das hat da jetzt nichts verloren, aber ein Schmunzler war es auf jeden Fall.
Er könnte ja, wenn er ganz legal werben will, das bei uns hier machen. Wir trinken morgens eine Kaffee.
Bitte.
Schön modest Kaffee. Absolut,
kann er, super.
Und dann,
ach, modest. Ja, wir können es ja mal probieren. Ich liebe Modest-Kaffee. Modest-Kaffee nur im 1. FC Köln Fanshop.
Und bei Stand jetzt. Stand jetzt der beste Kaffee.
Ja, genau. Ach, das machen wir. Komm, verlink den mal. Ja,
würde ich machen. Also, guter Tipp. Toni, wenn du Bock hast, hier, wir sind dafür da. Bezahl doch einfach unseren Podcast und gib uns ein bisschen Kaffee. Dann sind wir auch morgens richtig schön fit und können auch gleich ganz fit über Bayern sprechen. Jetzt müssen wir den Kaffee, den wir hier sonst haben, nehmen. Der ist auch nicht so schlecht, aber ach, ich glaube, so ein Modest-Kaffee, das wäre schon, ne? Hätte schon was.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt hat sich natürlich viel Frust so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen breit gemacht und das konnten wir uns heute schon gut von der Seele spielen und jetzt ist alles wunderbar.
Ja, das war Thomas Müller bei Sky nach der ersten Bierdusche und der eingetöteten Meisterschaft am Samstag. Alles wunderbar, hat er gesagt, aber ist es das wirklich? Es klang in München in den letzten Wochen ja nicht ganz so wunderbar.
Ist wohl auch ein bisschen übertrieben. Klar, da spricht aus Müller wahrscheinlich auch noch die Erleichterung über immerhin die eingetütete Meisterschaft darüber, dass man nach diesem Frust der letzten Wochen gegen den Erzrivalen Dortmund dann auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, die auch deutlicher geschlagen hat. Aber unterm Strich bleibt ja nun mal, es ist nur ein Titel in dieser Saison geholt worden. Das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, da wären andere Vereine dankbar, aber trotzdem für die Ansprüche der Bayern, wir haben es hier auch schon oft genug gesagt, da ist ein Titel einfach nicht gut genug, zu wenig.
Naja, und da sind sich ja auch alle bei den Bayern einig, ne? Und ja, und auch Trainer Julian Nagelsmann. Für den persönlich ist es natürlich was Besonderes, sein erster Meistertitel, aber im Gesamtkontext wird der Titel eben auch überschattet von der Champions League, ja, das ist, und auch im Pokal, ja. Ja, darfst du dich natürlich auch gegen Gladbach nicht mit 5 Dingern nach Hause schicken lassen. Also, dieser Stachel sitzt schon auch noch tief.
Ein bedeutender Moment für mich und war jetzt nicht das leichteste Jahr, ehrlich gesagt, fürs Erste als Bayern München Trainer, muss ich ehrlicherweise sagen. War nicht so ganz einfach, weil viele Dinge einfach im Jahresverlauf passiert sind und dann natürlich auch einige Nackenschläge dabei waren, die ja für mich ehrgeizlich nicht immer ganz leicht zu verkraften sind oder zu verkraften waren. Von dem her bin ich heute jetzt schon sehr froh.
Das kann er auch sein, aber er hat die Nackenschläge ja auch angesprochen, für die er aber nicht komplett verantwortlich zu machen ist, oder?
Ja, stimmt. Das wäre zu einfach, da alle Schuld für die Probleme jetzt auf Nagelsmann abzuschieben. Er hat definitiv nicht alles richtig gemacht. Auswechslung, Taktik, da stimmte manchmal eben was nicht. Aber er musste auch oft genug einfach improvisieren, ja, auch wegen Corona. Und dazu kam ja noch, dass der Kader in der Breite eben nicht europäische Spitze darstellt. Da sollten sich die Verantwortlichen bei den Bayern jetzt auch nichts mehr vormachen. Das haben sie jetzt vor Augen geführt gekriegt. Und jetzt müssen sie Lösung finden, notfalls eben auch kreative Lösungen, wie sie diese Mannschaft dann aufstellen wollen und zwar so aufstellen wollen, dass es jetzt dauerhaft dann wieder in die Top 4 in Europa geht.
Mhm. Ja, meinst du, sollten sie denn mitbieten bei Haaland? Jan-Arge Fjordhoff hat gestern im Sport1 Doppelpass gesagt, dass die Bayern ja noch nicht aus dem Rennen sind und sich sehr, sehr bemühen um den Stürmer.
Aber ich würde mir das echt überlegen anstelle von Kahn und Salihamidzic. Klar, Lewandowski ist 34, Haaland dagegen sehr, sehr jung, der hat da deutlich mehr Zukunft. Aber der spielt ja auch nur einen Bruchteil der Spiele. Der ist ja ständig verletzt. Der ist ja sehr verletzungsanfällig. Und bei Lewandowski, das hat man ja bei den Bayern jetzt über Jahre gesehen, der eben nicht. Der ist topfit, der ist robust und ja, macht auch seine Tore und macht vor allen Dingen auch noch mehr Tore als Haaland. Und er spielt eben immer. Man kann sich auf ihn verlassen. Deshalb statt rund 80 Millionen Ablöse plus Handgeld jetzt für Spieler, Berater und dann 30 Millionen Bruttogehalt oder was da kolportiert wird, dann rauszuhauen. Warum dann nicht einfach eine Gehaltserhöhung für Lewandowski, wenn er denn unbedingt noch mehr haben will, da wird das Geld vielleicht besser angelegt, da würden sie auch noch eine ganze Menge sparen. Weil er eben garantiert dann auch mehr Spiele macht, ist da ja auch dann die Rendite letztlich viel höher. Aber gut, das müssen sich die Bayern-Bosse mal überlegen. Vor allem sollten sie auf jeden Fall eins nicht machen, nämlich mit dem Buhlen um Haaland Lewandowski vergrätzen und dann quasi fortjagen.
Absolut, absolut, bin ich komplett bei dir. Ich meine, wenn man die Causa Haaland ansieht, ich glaube auch nicht, dass der bei den Bayern glücklich werden würde. Ich glaube, der hat andere Ziele. Der will bei einem internationalen Top-Club im Ausland spielen und der hat Deutschland jetzt hinter sich. Arrivederci und ich, das ist, glaube ich, würde nicht gut tun. Also Salihamidzic hat gestern ja bei Sky den Abschied am Ende der Saison von Lewandowski ausgeschlossen. Das ist schon mal ein Stück weit beruhigend. Levi wird bis zum Vertragsende 2023 bleiben, hat er gesagt. Auf jeden Fall braucht Bayern dafür aber darüber hinaus dringende Verstärkung, ja, auch um neue Reize zu setzen, um den Konkurrenzkampf auch zu forcieren. Das ist ja auch sowas, was Oliver Kahn zum Beispiel sehr, sehr zu Passe kommt. Der sagt, das ist schon mal gut, dass die Stimmung nicht so gut ist. Das muss schon so, da sollen schon mal ein bisschen Reizpunkte da sein. Und ganz ehrlich, da gibt's Mitläufer wie Rocker, wie Saar, wie Richards, Sabitzer. Also die helfen einem da auch definitiv nicht weiter.
Nee, stimmt, aber sonst wird es noch einmal eine Saison geben wie diese, ne? Und das will bei Bayern auch keiner, wenn sich da nichts groß dran ändert.
Ja, aber es ist auch bezeichnend, dass trotz der wackeligen Bayern-Leistung, zumindest in einem Teil der Saison, kein anderer Club da auch nur annähernd dran gekommen ist. Wir haben vor ein paar Wochen mal kurz über Dortmund gesprochen, wo gesagt, jetzt haben sie die Meisterschaft wieder eng gemacht, eine Pustekuchen, ja. Also, das ist, jetzt schließen wir den Kreis zum Anfang, ja. Wunderbar war das Fußballjahr für die Bayern nicht, aber dann muss man eben sagen, auch ganz speziell für die Bundesliga war es kein wunderbares Jahr.
Top und Flop.
Top des Tages ist der THW Kiel, denn der hat tatsächlich das Dutzend voll gemacht und sich zum 12. Mal den DHB-Pokal gesichert. Und das im Endspiel des Final Four Turniers in Hamburg sehr souverän und im zweiten Durchgang sogar mit einer Machtdemonstration. Mit 28-21 gewann die Kieler gegen den HBL-Tabellenführer, gegen den SC Magdeburg.
Und Flop des Tages ist Lospech. Das hatten die deutschen Footballfrauen nämlich, auch wenn das für die Nachrückerin aus Deutschland ja auch irgendwo zu erwarten war, dass es eine schwere Gegnerschaft geben wird. Aber die müssen jetzt bei der WM in Finnland im Juli und August im Viertelfinale gleich gegen die Titelverteidigerin aus den USA ran. Also gegen die beste Mannschaft der Welt. Schlimmer geht's nun wirklich nicht.
Top-Thema.
Gucken wir zur Formel 1 auf den großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Das war nicht so wie von den 100.000 Tifosi vor Ort erhofft, ein Ferrari-Spektakel.
Nee, ganz im Gegenteil. Das Heimspiel wurde sogar zum Ferrari-Debakel, denn beide Ferraris, die hatten mit dem Ausgang des Rennens am Ende überhaupt nichts zu tun. Max Verstappen, der gewann in überragender Start-Ziel-Manier vor Sergio Perez und Lando Norris und verkürzte dann den Rückstand in der WM-Wertung dann auch auf Ferrari-Pilot Leclerc. Verstappen, der hat jetzt 59 Punkte und Leclerc 86.
Also damit sind die Gewinner und die Verlierer des Rennwochenendes schon mal klar benannt. Aber was war da bitte mit Ferrari los?
Ja, nicht viel, kann man wirklich so sagen. Ganz bitter nach diesen tollen ersten drei Rennen zuvor. Aber für Carlos Sainz, da war das Rennen schon nach der ersten Kurve beendet. Da wurde er von McLaren-Pilot Daniel Ricciardo nämlich abgeräumt, schied aus. Ja, und Charles Leclerc, der verbliebene Ferrari, der kam beim Start auf der regennassen Piste erstmal nicht weg, fiel von 2 auf 4. Und dann kam er an Lando Norris nicht vorbei. Später hat er den dann kassiert, wurde dann aber von Sergio Perez gebremst und davon abgehalten, Verstappen zu attackieren. Perez so eine Art Schutzschild für seinen Teamkollegen Verstappen. Tja, und dann musste der gute Leclerc eben sehr viel riskieren, wollte immerhin ja das vierte Podium im vierten Rennen haben und dann hat er ein bisschen zu viel riskiert, hat sich 10 Runden vor Schluss dann auch noch gedreht, hat da wieder ordentlich Zeit und Plätze verloren, am Ende ist er Sechster geworden. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Vorgeschmack für ihn jetzt auf den Druck, den man dann im Titelrennen einfach auch ausgesetzt ist.
Ein weiterer Verlierer ist Nachwuchsfahrer namens Lewis Hamilton. Der wurde 13. Und verlor schon das dritte Rennen in Folge gegen seinen Teamkollegen George Russell und muss sich vor allem auch noch in der 22. Runde so richtig demütigen lassen. Er wurde überrundet von Max Verstappen. Autsch!
Ja, Höchststrafe. Also schlimmer geht's, glaube ich, nicht für Hamilton. Die WM, die kann er jetzt, das kann man jetzt schon sagen, nach 4 Rennen abschreiben. Also da wird er nicht mehr rankommen. Punkte könnte übrigens auch Mick Schumacher mal wieder abschreiben. Den muss man auch zu den Verlierern zählen. Der war auf Platz 10 immerhin mit Hoffnung auf die ersten Zähler gestartet, aber gleich in Runde 1 dann Dreher. Da ist er weit zurückgefallen. Am Ende ist er 17. geworden und lag vor allen Dingen wieder 8 Plätze hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen. Also wenn man es ganz böse will, könnte man vielleicht auch sagen, da ist einer offenbar doch nicht so gut, wie ihn alle gerne hätten.
Sind wir mal gespannt, was da noch kommen mag. Und du hast das angesprochen, die ersten Punkte oder es ging überhaupt, wenn es um Weltcup-Punkte geht, positiv, sollte man dann da schon Sebastian Vettel bewerten. Der startete sehr gut, zeigte bei den nassen Bedingungen teilweise seine ganze fahrerische Klasse und holte am Ende als Achter endlich mal die ersten Punkte für Aston Martin in dieser Saison.
Ja, nur Platz 8 werden jetzt einige sagen, aber er selber hat gesagt, das ist sowas wie ein gefühlter Sieg. Und das kann man aufgrund der ganzen Resultate von Aston Martin bisher schon verstehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 21 Jahren, am 25. April 2001, wurde das, was eigentlich eine gewöhnliche Testfahrt auf dem Lausitzring geplant war, zum schwarzen Tag für den Motorsport.
Ja, der ehemalige Formel-1-Fahrer Michele Alboreto, der starb in seinem Audi R8, weil sich eine kleine herumliegende Schraube so ganz unbemerkt in seinen Hinterreifen gebohrt hatte und dann zu einem schleichenden Plattfuß geführt hatte.
Und als Alboreto dann noch einmal ordentlich aufs Gas drückte, auf Tempo 300 beschleunigte, da passierte das, was eigentlich niemals passieren darf. Bei Höchsttempo brach ihm das Fahrzeug dann aus, überschlug sich und landete neben der Strecke.
Alboreto, der hatte keine Chance, der starb noch am Unfallort. Der Mann, der 5 Jahre lang von 1984 bis 88 für Ferrari in der Formel 1 gefahren war. Er war einer der besten Rennfahrer der 1980er Jahre, war 85 sogar Vize-Weltmeister.
Nur Alain Prost war in diesem Jahr noch stärker. Bis 1994 fuhr Alboreto 1994 Rennen in der Königsklasse, feierte 5 Siege, konzentrierte sich dann auf die Langstrecken.
Ja, er gewann ja zum Beispiel auch die 24 Stunden von Le Mans und das war auch das Rennen, auf das er sich dann vor 21 Jahren auf dem Lausitzring vorbereiten wollte, als der Unfall dann sein Leben viel zu früh mit gerade mal 44 Jahren beendete.
Stand jetzt. Aktuell.
32 Siege in 33 Profikämpfen bei einem Remis. Das ist eine großartige Bilanz und das ist die Bilanz von Tyson Fury. Und mit der geht er nun in Boxrente nach seinem Sieg gegen Dillian Whyte. Den hatte er Samstagnacht in der 6. Runde K.O. geschlagen und seinen WM-Titel dann behalten dürfen.
94.000 Zuschauer waren ins Wembley-Stadion gekommen, als Fury seinen Landsmann mit einem Aufwärtshaken ans Kinn bam auf die Bretter schickte. Und danach folgerichtig seinen Rücktritt verkündete.
It was absolutely fantastic, you know. I feel at home in that ring. I feel like a dolphin in the water in that ring. It's what I do best. It's what I was born to do, you know. People are born and they never find a calling card. Some people do, some people don't, but I really do believe that I was always meant to be heavyweight champion of the world. There's nothing else that was ever going to be. From being a little boy, I was always destined to be the heavyweight champion. There was nobody that didn't believe it. My family all believed. So it was, it's been a very special career to me. Very special.
Und auf diese Karriere, da kann er wirklich mit Stolz zurückblicken. Er hat tatsächlich alles erreicht, was er sich erträumt hat. Vor allem ungeschlagen geblieben ist er. Und das war ihm ganz wichtig. Das erfüllt ihn mit Stolz und Genugtuung.
I've fulfilled everything I've ever wanted to fulfill. I'm going to retire as the only second heavyweight in history after Rocky Marciano to retire undefeated. 2-time Ring Magazine heavyweight champion of the world. There's never been a Ring Magazine holder in my era, not one of them. And it hasn't been a Lineal in my era either, because all roads led to the Gypsy King. And I was unbeatable at this game.
Unschlagbar war er in seinem Sport. Allerdings muss man dazu auch sagen und daran erinnern, dass er 2015 auch mit Doping- und Drogenvergehen für Schlagzeilen gesorgt hatte. Alle seine Gürtel musste er dann abgeben, aber er kam 2018 zurück und setzte zum großen Comeback an. Und jetzt ist Schluss. Ist der wirklich Schluss, glaubst du das?
Tja, er hat es zumindest seiner Frau Paris versprochen, hat er gesagt. Er musste es tun, also zurücktreten. Und Paris, die wurde dann auch von den Kollegen von BT Sports gefragt, ob sie denn glaubt, dass er jetzt wirklich im Ruhestand dann auch bleibt. Und da hat sie gesagt, ja, er müsse sich ja schließlich nichts mehr beweisen, aber es scheint da doch noch so ein kleines Hintertürchen zu geben. Denn sollte es die Chance auf einen Vereinigungskampf gegen Alexander Usyk um die Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und WBC, also WBC, das ist der, den Fury hat, da gehen, also sollte es diesen Vereinigungskampf geben, dann würde er wohl ja zumindest nochmal überlegen, da würde er vielleicht sogar richtig schwach werden und dann würde er wahrscheinlich auch seine makellose Kampfbilanz doch nochmal aufs Spiel setzen.
Ja, ich glaube auch so ein Hintertürchen, da steht auch immer ein großer Geldkoffer dabei, ja, also man soll nie sagen, aber Usyk muss erstmal noch in den Rückkampf gegen Anthony Joshua gehen, dem er ja die ganzen Gürtel abgenommen hatte. Und dann, na, dann gucken wir mal.
Das bringt der Sporttag.
Aber heute Stand gucken jetzt. Wir erstmal auf Tennis. ATP-Turnier in München. Da kommt es zum deutschen Duell zwischen Philipp Kohlschreiber und Daniel Altmaier in der ersten Runde. Kohlschreiber, der ist ja schon zum 17. Mal in München mit dabei.
Ja, das ist fast schon eine Münchner Legende bei diesem Turnier. Er ist mit einer Wildcard dann in dieses Turnier gekommen, wegen seiner großen Verdienste um das Turnier. Hat es ja auch mehrfach gewonnen und deshalb ist er da auch wieder mit dabei. Auch mit dabei ist unsere Nummer 1, heute allerdings im Ruhetag, Alexander Zverev. Der hat am Samstag noch die Meisterschaft mit dem FC Bayern gefeiert. Der ist an 1 gesetzt.
War das nicht auch Kohlschreiber, der das Ding mal gewonnen hatte und eigentlich vorher gesagt hat, wenn ich das Auto gewinne, dann schenke ich es meiner Freundin und am Ende hat er es doch selbst behalten?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine, da war irgendwie sowas, aber.
Irgendwann wird er dann auch schon ein Auto weitergegeben haben. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht.
Schöner Fuhrpark, mein Gott. Also, naja. Ja. Aber die sportlichen Details dazu. Gar nicht dieses Boulevardeske, was wir hier immer rauskehren, was wir immer gerne sehen und hören wollen. Gibt's da nicht. Das Sportliche, das kriegt ihr bei den Kollegen vom Chip and Charge Podcast und Sportradio Deutschland. Die halten euch natürlich auch ganz aktuell über die Ergebnisse auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen wieder ab 7.07 Uhr für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de, selbstredend.
Natürlich, denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und womit bist du der Held auf jedem Kaffeefest?
Mit Kaffee von Anthony Modest.
So nämlich.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.